gefühlt habe, die einmal alles wusste, daran erinnern, dass der Herr, nachdem er das Volk aus dem Land Ägypten gerettet hatte, zum anderen Mal die vertilgte, die nicht geglaubt haben. Diese Leute, die hat der Herr aus Ägypten erlöst. Aber sie haben nicht geglaubt. Weil zum Glauben gehören nämlich zwei Sachen. Also, die Leute haben geglaubt, dass der Herr sie aus Ägypten rausführt, und sie sind mit rausgegangen. Aber sie haben nicht geglaubt, dass der Herr sie in das Land reinführt. Sie haben nur einen Teil geglaubt. Und als der Herr dann gesagt hat, ja, jetzt macht sie bitte das, dann haben sie gesagt, na, das machen wir nicht. Und dadurch hat sich gezeigt, dass sie von Anfang an nur einen Teil geglaubt haben. Und die sind gerichtet worden. Diese Leute sind vom Herrn gerichtet worden. Die waren sehr religiös, sie waren Teil von Gottes Volk. Und am Anfang war es überhaupt nicht klar, dass sie nicht geglaubt haben. Es hat sich erst im Laufe der Zeit gezeigt. Und so ähnlich ist es auch mit diesen Irrlehrern. Der Judas sagt, die haben sich neben eingeschlichen. Und in Vers 12 sagt er, sie sind Flecken bei euren Liebesmalen, indem sie ohne Furcht Festessen mit euch halten und euch und sich selbst weiden. Wolken ohne Wasser von Wind und Hirn hergetrieben, spätherbstliche Bäume, Fruchtklär, zweimal gestorben und entwurzelt. Diese Leute waren bei den Liebesmalen, die Christen gehalten haben, dabei. Und die Christen haben sie nicht erkannt. Sie hatten sich reingeschrieben und sie sind unerkannt geblieben. Und das ist natürlich schlecht. Also diese Gefahr, die soll uns bewusst sein. Deswegen schreibt der Judas hier in dem zweiten Teil, also von Vers 5 bis 16, eine ziemlich ausführliche Beschreibung von diesen Leuten. Also woran kann man die eigentlich erkennen? Und es sind eigentlich zwei Sachen, woran man sie erkennen kann. Und dann schreibt er über ihr Ende. Woran kann man sie erkennen? Was sind diese beiden Sachen? Das erste ist an ihrem sündigen Leben. Diese Leute sündigen und sie sagen, ja, Gott liebt uns und es macht nichts. Gott ist gnädig und es ist nicht so schlimm, wenn wir sündigen. Also sie verdrehen die Gnade Gottes in Ausschweifung. Und es ist in vielen Gemeinden so. In vielen Gemeinden gibt es keine Gemeindezucht. In der Gemeinde von meiner Schwägerin ist eine Frau, die ist Jugendleiterin. Ich bin nicht sicher, ob diese Jugendleiterin gläubig ist, aber sie lebt seit vielen Jahren mit ihren ungläubigen Freunden zusammen. Könnte die bei euch Jugendleiterin sein? Ich hoffe nicht. Also die Frau, die kann überhaupt nicht in die Jugend mitarbeiten. Die sollte eigentlich aus der Gemeinde ausgeschlossen werden. Aber Gemeindezucht gibt es nicht. Und was sagen die Leiter der Gemeinde dort? Die sagen, ja, kann man nichts machen. Ja, Gott ist Liebe und das ist einfach so, kann man nichts machen. Man kann die Leute nicht so reinreden ins Leben. In vielen Gemeinden, auch in München, ist es üblich, dass man sich trifft zu einem Lobpreis. Also der Gottesdienst ist wie Lobpreis. Das ist ja wie bei uns. Also wir beten den Herrn an und die sagen, die benutzen halt ein moderneres Wort, der Lobpreis. Also hört sich viel cooler an und so. Oder man könnte es ja auch noch auf Englisch ausdrücken, Worship. Ja, das hört sich noch besser an, das ist aus der Steigerung von Anbetung. Aber der Gag ist, dass das eigentlich ganz wenig mit Anbetung zu tun hat. Es mag schon sein, dass einige Geschwister dort sind, die den Herrn wirklich anbeten im Geist und in der Wahrheit, die bei solchen Lobpreis- oder Worship-Meetings dabei sind. Aber eigentlich ist das Ganze dort aufgebaut, um die Stimmung anzuheizen. Und dann kommen die bei dir zum Brotbrechen und sagen sie, es gibt mir überhaupt nichts. Ja. Der Gottesdienst ist eigentlich nicht, dass es mir was gibt, sondern dass ich Gott was gebe, der Opfer nenne, dass ich ihn anbete. Ne? Das ist ja wurscht. Also, durch diese Sachen, Band und Farben und was weiß ich und Rhythmus, sind so angeheizt, dass man denkt, wir sind ja voll gut drauf und so. Und ja, oh Mann, die Anbetungsleiterin, die den Lobpreis leitet, das schaut ja, dass ihr Rock so lang ist. Ne? 10 cm ist ja fast zu lang. Ja, und wie die Leute da rumhupfen auf der Bühne, das ist ja wirklich ablenkend für die Bühne. Und weißt du, bei solchen Veranstaltungen, das ist irgendwie religiös, aber da wird einfach das Gefühl so angeregt, dass du schon fast denkst, der Wahnsinn, das ist ja voll cool, das ist ja wie in der Disco. Ja. Da brauche ich ja gar nicht mehr hinzugehen. Und dann hast du aber natürlich keine Widerstandskraft gegen Sünde. Und es ist ganz schlecht. Also, die Brüder haben Bücher darüber geschrieben, ob solche Veranstaltungen, ob das überhaupt Anbetung ist. Ich verweise auf die Bücher, beziehungsweise der Markus kann dich da beraten. Aber das Problem ist, du bist nicht gerüstet für den Kampf. Du hast keine Widerstandskraft gegen sündige Gedanken. Das ist ein Problem. Okay, wenn wir das leben, das ist das eine Merkmal, diese Leute leben in Sünde, ein zügelloses Leben und verführen natürlich auch die Christen dazu. Und manche Leute, die wiedergeboren sind, die plappern das nach, die sind davon beeinflusst. Und das zweite ist, diese Leute sind ungehorsam. Wir haben das schon am Ende von Vers 4 gelesen. Sie verleugnen den Herrn und Gebieter. Also sie sind weder dem Herrn ungehorsam, noch der Heiligen Schrift, noch den Leitern in der Gemeinde. Aber der Herr sagt, wir sollen den Führern in der Gemeinde gehorchen. Wenn du denen nicht gehorchst, gehorchst du dem Herrn nicht. Wenn du deinen Eltern nicht gehorchst, gehorchst du dem Herrn nicht. Ja, wir glauben dem Herrn, ja, aber wir sind zum Glaubensgehorsam befreit. Also der echte Glaube hat auch was damit zu tun, dass wir dem Herrn gehorchen. Und das wird hier verleugnet. Also diese Leute sind ungehorsam gegen Gott. Sie machen, was sie wollen. Sie haben den festen Entschluss gefasst, ich mache, was ich will. Und das zweite ist ihr ausschweifendes Leben. Und wohin führt das eigentlich? Es führt nicht zur Selbstverwirklichung, sondern es führt zu einem Gericht. Und das wird hier in Vers 5 bis 16 ausführlich beschrieben. Und das furchtbare Gericht ist auf diese Leute wartet. Also sie werden hier verglichen mit den Leuten, die aus Ägypten rausgekommen sind, alle in der Wüste umgekommen sind. Dann in Vers 6, Engel, die ihren ersten Zustand nicht bewahrt haben, ihre eigene Behausung verlassen haben, hat er zum Gericht des großen Tages mit ewigen unter der Finsternis verwahrt. Also Engel, die haben ja eigentlich ein großes Vorrecht. Ja, die haben wahnsinnige Möglichkeiten, Gott zu dienen und Gott zu erleben und so weiter. Aber diese Engel haben ihr Vorrecht aufgegeben. Also wenn jemand ein großes Vorrecht hat, so wie die Israeliten, die aus Ägypten erlöst worden sind, und wo Gott sich so offenbart hat, oder diese Engel, das Vorrecht beschützt dich überhaupt nicht. Vielleicht hast du auch ein großes Vorrecht. Du bist in einer christlichen Familie aufgewachsen, oder du kennst die Bibel gut, oder du hast eine tolle Jugendgruppe, die dich eigentlich hält. Das sind super Vorrechte. Und die Frage ist, was machst du aus dem Vorrecht? Ja, die haben ein Vorrecht. Ja, das ist ein Vorrecht, dass du die Bibel gut kennst, dass du gute Übersetzungen hast, gute Vorbilder. Aber was machst du aus dem Vorrecht? Diese Leute haben ein Vorrecht und sie sind in ein Gericht gestürzt, das sich wirklich gewaschen hat. Sie werden in Vers 7 mit Sodom und Gomorra. Sodom und Gomorra. Und das ewige Feuer ist für diese Leute aufbewahrt. In Vers 8 werden diese Leute Träumer genannt, weil sie einfach nicht, sie nicht nach Gottes Wort richten, nach der klaren Offenbarung von dem, was Gott aufgeschrieben hat. Da sind sie natürlich hin und her geworfen und sind ihren eigenen Ideen und Träumereien ausgeliefert. Sie verachten Herrschaft und lästern Herrlichkeit. Also sie wollen sich einfach nichts sagen lassen. Vers 11 werden sie verglichen mit drei religiösen Leuten aus dem Alten Testament. Vielleicht hast du schon mal von ihnen was gehört. Wehe ihnen, denn sie sind den Weg keins gegangen und haben sich gelohnt im Irrtum Balaams überliefert und sind in den Widerspruch Koras umgekommen. Also drei werden hier erwähnt. Kains ist vielleicht der bekannteste von denen, der kommt in 1. Mose 4 vor, soweit ist wahrscheinlich schon mal gekommen bei der Bibel. Die anderen sind dann in 4. Mose, also Korah in 4. Mose 10 oder 4. Mose 16 und der Bilian in 4. Mose 22 bis 24. Die sind nicht ganz so bekannt, aber alle drei haben was gemeinsam. Also alle drei waren sehr religiöse Leute, sehr religiös. Der Kain hat geopfert. der Biliam, das war der Prophet, Gott hat direkt zu ihm geredet, Gott die Stimme gehört. Der Korah, das war ein Gebiet, der war nicht einfach ein Prophet, der heidnische Prophet wie der Biliam, der Gottes Stimme gehört hat, sondern der Korah, das war ein Levit, also der gehörte zu dem auserwählten Stamm, die am Heiligtum Gottes Dienst tun durften. Also sehr religiöse Leute. Aber diese drei, die sind alle drei in die Irre gegangen. Also der Kain hat er Opfer gebracht, aber es war ein Opfer, das Gott nicht akzeptiert hat. Und wie Gott ihn darauf angesprochen hat, hat er gesagt, na, wenn du nicht das willst, was ich dir gebe, dann kriegst du gar nichts. Und zwar kriegst du auch vom Abel nichts, dann werde ich nämlich unbelohnt. Und wie Gott das so geredet hat, dass du Buße tun sollst, hat der Kain gesagt, na, das mache ich nicht. Und er ist weggegangen von Gott. Und damit hat Kain die Grundlage seines Lebens verloren. Er hat keinen Sinn mehr im Leben gehabt. Also es wird in 1. Mose 2 bis 4 deutlich beschrieben, was der Sinn des Lebens des Menschen ist und wie der Kain weggegangen ist vom Angesicht des Herrn. Und das darf man auf keinen Fall machen. Aber diese Leute haben das gemacht. Auf keinen Fall darfst du dich vom Herrn entfernen. Wir haben es gerade gesagt, die Rebe soll am Wein gesungen. Die Rebe soll am Weinstock bleiben. Und das ist wichtig. Bleib nah beim Herrn. Das ist das Geheimnis. Oder der Biliam, der hat versucht, Geld zu machen mit seinen Prophetien und hat es hinter sich gelassen, was Gott zu ihm geredet hat. Und als es nicht gelungen ist, Gottes Volk zu verfluchen, hat er versucht, Gottes Volk zu verführen durch Hurerei. Und nämlich genau so etwas Ähnliches, was auf christlichen Freizeiten oder christlichen Veranstaltungen passiert. Ja, die Stimmung ist angeheizt worden mit diesem ganzen Mädchen aus Moab. Und dann hat es nicht mehr lange gedauert, bis sie in Sünde gefallen sind, in alle Arten von Sünde. Und William hat gewusst, ich kann nichts machen, solange Gott auf ihrer Seite ist. Und dann hat die Leute einfach von Gott weggebracht, weil er sie verführt hat. Er hat sehr geschickt gemacht. Und die Verführung war natürlich auf sexuellem Gebiet, das ist ja ganz klar. Der Wolfgang Bühne hat sich mit diesem Thema beschäftigt und hat gesagt, dass die meisten christlichen Männer Probleme haben mit Pornos. Ich weiß nicht, wir könnten ja mal eine Umfrage machen, sondern zeigt ja mal auf, ja, das stimmt aber nicht. Das ist jetzt so mal. Ich kann sowieso nicht so weit sein. Aber das ist eine große Gefahr. Das war damals eine Gefahr im Neuen Testament und das ist ein Bereich, wo du den Kampf aufnehmen musst gegen die Sünde und für Reinheit. Verstehst du? Wenn du fällst, dann stehst du wieder auf. Und wenn du wieder fällst, dann stehst du wieder auf. Und es wird dazu führen, dass du die Sünde hast und dass du Sieg hast über die Sünde. Das ist, was der Herr dir beibringen will. Und der Biliam hat die Leute verführt. Aber die Steigerung davon zu Biliam, das ist natürlich der Korah. Der war noch privilegierter, der war noch näher bei Gott. Und er hat sich einfach gegen Gott gewendet und gegen Mose und Aaron. In einer Rebellion, in einer offenen Rebellion. Also drei sehr religiöse Leute haben Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Und diese Leute, diese Irrlehrer, die Gnade Gottes in Ausschweifung verkehren und einfach dem Herrn nicht gehorchen, die sind unerkannt in den Gemeinden und haben einen großen Einfluss. Und sie versprechen viel, dass es in Wolken, denkst du, Wahnsinn, es kommt der Regen daher, Erfrischung und so, und man kann einfach was anpflanzen. Wolken ohne Wasser. Versprechen viel und halten nichts. Und das ist fast wie in der umhergetrieben vom Wind. Spätherbstliche Bäume, Frucht mehr. Da gibt es keine Frucht mehr. Zweimal verstorben, sagt er. Also da ist wirklich nichts zu holen. Geht so schnell. Da wird immer schnell. Ich habe noch eine Minute. Hört schnell zu. Okay, merkt euch das über diese Irrlehre. Sie sind ungehorsam und ihr Leben ist von Sünde und Ausschweifung gekennzeichnet. Und hier ist die Gefahr vom Internet. Schau mal, sag mal, der alles wird predigt zu euch. Ihr wisst, okay, das ist alles, und eine gesunde Ehe, gesunde Dinge, die sind gastfreundlich, ja, die haben ein Anliegen, wir bringen uns wieder ein kleines Gemeindlein, die wechseln wieder Neues und so. Da hat er Anliegen fürs Evangelium, wenn er den Vers vorliest, 1. Korinther 10, Vers 31. Ich tue aber alles um des Evangeliums willen, dass sie gerettet werden, dann weint er und so weiter. Du kennst diesen Mann. Du kennst sein Anliegen, du kennst sein reines Leben. Das heißt nicht, dass da alles fehllos ist, aber du weißt, du kannst dich darauf verlassen und der Herr redet mit dir. Aber du gehst im Internet auf der Seite, Wahnsinn, das ist rosa. Du kennst gar nicht die Leute, die da sind. Das ist eine große Gefahr. Und die Gefahr ist, dass Wahrheit mit Irrtum vermischt ist. Also, man muss ganz vorsichtig sein. Lasst euch durch nichts vom Herrn. Wir müssen für den einmal den heiligen überlieferten Glauben kämpfen. Und deswegen ist wichtig, dass wir diesen Glauben kennen, also das Wort Gottes. Und wir werden nachher im dritten Vortrag noch darüber reden, was der Herr für uns erwartet, wie wir kämpfen können. Das ist hier schon angedeutet. Es ist einmal den heiligen überliefert. Der Glaube ist ein für einmal den Heiligen überliefert. Ein heiliges Leben ist unsere größte Waffe. Liebe, das ist unsere Waffe. Gebet, das gehört zu unseren Waffen. Nicht, dass wir uns aufregen. Weißt du, das ist ein großer Fehler. Da ist jemand, der ist missional. Ist das schon wieder sein soll? Das ist eigentlich positiv oder negativ. Also auf jeden Fall, der ist so. Und die anderen reagieren ungeistig darauf, lieblos, ja, hören sich nur eine Seite an von dem Problem, reden nicht mit dem und haben schon eine Schlamassel. Also, wenn irgendjemand einen Fehler macht, okay, aber die Frage ist, wie reagieren wir darauf? Und das ist ein großes Problem in der Christenheit. Und deswegen ist es wichtig, dass wir wissen, wie wir diesen Kampf führen. Und darüber spricht eben das dann in Vers 17 bis 24. Und das schauen wir uns am Nachmittag an.